Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kliedorfer. Hallo Robert.
Hallo Rüdiger.
Und Robert, es ist heute eine ganz besondere Folge.
Ja, feiern einen Runden.
Wir feiern heute den 50er.
Den 50er. Noch nicht meinen?
Nein, meinen leider auch nicht mehr, sondern wir feiern den 50er von Ziemlich gut veranlagt. Es gibt 50 Folgen, das ist die 50. Folge heute. Und an dieser Stelle möchte ich eines sagen, seit wir diesen Podcast machen, geht es mit der Welt wirklich abwärts.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das an uns liegt, ich glaube es eher nicht, weil ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien und sehe keinen logischen Zusammenhang. Aber man muss schon sagen, also wir machen diesen Podcast und was ist passiert seit damals? Corona ist noch immer da. Putin ist in der Ukraine einmarschiert, die Inflation ist gestiegen auf 8%, der Euro ist verfallen, hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, aber gut. Ja, was noch? Evergrande hat noch immer seine Schulden, also hat sich auch nicht verändert.
Rivian ist im Keller.
Rivian ist im Keller, genau. Wir haben beide auch wirklich ordentlich Geld verloren dieses Jahr, wenn wir es denn nicht aussitzen würden, lieber Robert.
Ja.
Da sitzen wir alles aus. Das heißt, an dieser Stelle bieten wir der EZB und der Fed folgenden Deal an. Wenn ihr wirklich total brav seid, dann verzichten wir auf den Podcast. Nein, das war nur ein Scherz. Also ich sehe keinen Zusammenhang, aber muss schon sagen, das Timing, um einen Wirtschaftspodcast zu starten und Menschen euphorisch an unserer Lust am Geldanliegen teilhaben zu lassen, hätte besser sein können.
Ja, da war das Timing wirklich ganz, ganz schlecht.
Ist ja anderen auch schon passiert. Halloween steht vor der Tür. Und die Wirtschaftsprognosen für die kommenden Monate sind teilweise wirklich zum Gruseln. Auch die Energiepreise lassen so manchen frösteln und ebenso die chinesischen Aktienmärkte. Diese haben nach dem Parteitag der Kommunisten stark gelitten. Ja, komisch, gell? Kommunisten machen einen Parteitag und schon leiden die Aktien. Gibt's ja gar nicht. Darüber wollen wir ebenso sprechen wie über zahlreiche interessante Quartalsergebnisse wie Facebook, Microsoft, Tesla oder Boeing in den USA, Deutsche Bank oder UniCredit in Europa. Und was aktuell ist, zu einer Aktie, die es schon lange nicht mehr in dieser Form gibt, nämlich zu Meindl European Land. Die Aktie gibt's lange nicht mehr, aber jetzt könnte es wieder Kohle dafür geben.
Das klingt sehr, sehr spannend und interessant. Der tagesaktuelle Gaspreis ist in den vergangenen Tagen in Europa wieder unter 100 Euro je Megawattstunde gesunken. Das gibt Hoffnung. Allerdings langfristig, ein Hörer, nämlich der Manfred, hat uns gefragt, naja, jetzt wird ja alles super wieder.
Ja, eben, ne? Dann kann ich ja sofort, wenn einen Tee wieder nicht im Wasserkocher machen, sondern am Gasherd.
Na, leider nicht, weil kurzfristig ist das kein Grund zur Freude, denn viele haben sich ja an jetzt die zuvor erhöhten Preise gebunden und das, die gelten immer für ein halbes Jahr oder ein Jahr und mitgehangen ist mitgefangen. Freuen können sich höchstens die, bei denen erst so mit Jahreswechsel die Umstellung auf neue Tarife erfolgt, weil da wird es jetzt dann nicht mehr so teuer. Das ist eine gute Nachricht für die.
Und auch für mich, wenn es den Strom auch betrifft, weil der Gaspreis und der Strompreis natürlich zusammenhängen. Und wie ich schon öfters erzählt habe, mein alter Tarif rennt aus am 31.12.
Ja, also der Rüdiger ist auch so ein Fall, der da vielleicht mit einem blauen Auge davonkommen könnte.
Dieses Jahr habe ich schon so viele blaue Augen, das glaubst gar nicht.
Nee, oder eher auch an der Börse eher schwarze Augen.
Ja. Ja. Hässlich.
Ganz hässlich.
Hässliche da, Bilder.
Ja. Ja. Ganz hässlich, ja. Was gibt es noch für eine gute Nachricht? Die Indizes in Europa haben sich von ihren Tiefstständen wieder etwas entfernt. Mit dem ATX ging es in den vergangenen 4 Wochen satte 5,2% bergauf, mit dem Frankfurter DAX knapp 7% und beim Pariser CAC sogar 8%. Nur der britische FTSE 100 konnte nichts dazu gewinnen.
Ja gut, es lag wahrscheinlich auch an den Turbulenzen bei den Tories. Jetzt haben wir wieder einen neuen Premierminister. Wie es da weitergehen wird, wird man sehen. Aber immerhin scheint er ökonomiepolitisch ein bisschen weniger Voodoo zu sein als seine Vorgängerin. Er kommt ja vom Fach, er war ja Finanzminister, ja. Also insoweit kann er es ja hoffentlich. In den USA zeigen sich die Indizes auch mit Zugewinnen. Beim Nasdaq waren es plus 3,7% und beim Dow starke 8,8%.
Rüdiger, glaubst du, jetzt haben wir das Schlimmste an den Börsen wirklich überstanden?
Warte, ich blase kurz meine Kristallkugel sauber. Ich glaube eher nein. Denn wir haben noch viele Unsicherheitsfaktoren drin, wie steigende Zinsen, wie wird man die Inflation her, was passiert in der Ukraine. Und jetzt kommen auch noch die Chinesen mit ihrem Einschwenken auf einen, nennen wir es mal, nationalkommunistischen Kurs dazu. Xi Jinping besetzt die KP-Spitze nur mit Ja-Sagern und sowas ist immer gefährlich, siehe Wladimir Putin. Er will ewig an der Macht bleiben, das ist immer gefährlich, siehe Wladimir Putin. Und die Börse in Hongkong, die ist runter, der Hang Seng seit den Höhepunkten des Parteitags um 6%. Interessanterweise haben sich die anderen asiatischen Börsen ganz gut geschlagen. Der Nikkei in Tokio um 1,5% drauf und selbst der ASX aus Sydney, der ja immer stark von China abhängig ist, Stichwort Rohstoffexporte von Australien nach China, hat sich leicht im Plus gehalten. Generell muss man sagen, Aktien sind jetzt viel billiger als vorher. Langfristig lohnt sich ein Kauf jetzt eher als vor 9 Monaten. Die Frage ist eher, wie lange es dauert, bis das Vertrauen der Anleger auf breiter Front zurückkehrt. Viele, die gerade erst dieses Jahr mit dem Anlegen angefangen haben, sind jetzt natürlich frustriert. Dazu eines, solche Phasen gibt es und am Ende sind sie eher zum Einsteigen als zum Aussteigen geeignet. Und natürlich kommen jetzt auch noch die ersten Quartalszahlen rein, die auf einen Wirtschaftsabschwung hindeuten und mehr dazu haben wir dann noch später im Podcast.
Aber wieso sind ausgerechnet jetzt die Märkte plötzlich wieder bullischer? Weil die Prognosen sind ja nach wie vor mehr oder weniger trübe, auch wenn es manchmal Ausreißer gibt, die irgendeine Umfrage, die sagt, ja, jetzt geht's wieder besser und die Stimmung hat sich ein bisschen aufgehellt, aber es ist letztendlich doch noch relativ trüb. Und auch wenn sich das aktuell, dieses ganze Gemenge noch nicht wirklich auf die Arbeitsmärkte oder Auftragslagen durchschlägt und die Quartalszahlen sind ja auch zum Teil noch ganz gut, allerdings die Ausblicke sind weniger positiv. Ist das jetzt ein Zweckoptimismus oder ist es nur eine technische Gegenbewegung, Rüdiger?
Ja, ich glaube eher Letzteres. Ich tippe auf die technische Gegenbewegung. Also wir haben seit März ein paar astreine sogenannte Bärenrallys gehabt. Was ist ein Bärenrally? Das sind kurzfristige Kursanstiege in einem Bärenmarkt. Also langfristig fallen die Kurse, aber kurzfristig steigen sie, weil Aktien eben billiger sind und Leute sagen, okay, um das Geld gehe ich rein, aber sobald es um 10% gestiegen ist, gehe ich auch wieder raus. Und wir hatten eine extrem lange Bärenrally vom 17. Juni bis zum 17. August, wo ich auch schon dachte, das könnte jetzt was gewesen sein, ja. Da sind wir um 14% gestiegen und danach ging es, wie wir wissen, noch tiefer runter als vorher. Jetzt sind wir 12% gestiegen seit dem Tiefstand, das heißt, mich überzeugt das noch nicht von einem nachhaltigen Stimmungswechsel.
Dann gehen wir vielleicht ein bisschen weg von den Börsen. Rüdiger, wirst du diesen Weltspartag heuer nutzen, um deine Bank aufzusuchen und dir deine Geschenke abzuholen?
Gibt's das noch?
Ja,
das gibt's wirklich noch.
Ja.
Ich habe einmal Nordic Walking Stöcke bekommen und die obligatorischen Kalender. Weißt du, als man noch Kalender hatte, wo man mit der Hand reingeschrieben hat?
Ja, das mache ich sogar noch.
Naja, Printjournalist. Ich habe das letzte Mal eine Bank von innen gesehen vor, glaube ich, einem Jahr. Und in meiner digitalen Bank gibt es keine Geschenke, aber dafür passable Konditionen, muss ich gestehen.
Ja, also ich werde mit meinen Kindern mal in ein oder zwei Banken vorbeischauen. Die Sparschweine müssen eh gelehrt werden.
Tja, da lernen die Kinder gleich, was ein Verlustgeschäft ist.
Ja, da hast du zwar leider recht, aber das Sparen an sich kann uns auf diese Art und Weise ziemlich plakativ näher bringen. Und ich habe für sie auch Vorsparpläne und die habe ich schon seit ihrer Geburt. Und mit den Zinsen wird es ja auch wieder bergauf gehen.
Also ich bringe es gerade nochmal den Kindern vom Robert das Sparen näher und probiere das mal mit einem guten Vergleich. Also nehmen wir an, diese Cola-Fläschchen, diese kleinen, die gibt es noch aus Zucker, ja. Sagen wir mal, die kosten 20 Cent ein Stück, ja?
Ja.
Und Sparen ist so, wenn du sagst, okay, du könntest heute ein Cola-Fläschchen haben, weil dir das total taugt, oder du legst die 20 Cent auf die Bank und nach einem Jahr bekommst du für die 20 Cent 21 Cent zurück. Das Cola-Fläschchen kostet inzwischen allerdings 25 Cent. Sparen ist was Tolles, oder?
Ja, das ist grandios, ja.
Ist im Moment total leicht zu erklären.
Ja, aber ich hoffe ja wirklich, dass sich das irgendwann in den nächsten Monaten, ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht gesagt, aber irgendwann Jahren, ein, zwei Jahren bessert. Die Europäische Zentralbank arbeitet ja kräftigst daran, ne?
Das stimmt absolut, aber ich wollte vorher noch einen Satz dazu sagen, sparen ist trotzdem was Tolles. Also mit seinem Geld umgehen können und nicht in seine Verhältnisse zu leben, egal ob es was bringt, wenn man es auf die Seite legt oder nicht, ist auf jeden Fall eine Tugend oder eine Ethik, die man haben sollte.
Eben, und deswegen denke ich, über diesen Weg kann man das doch ganz gut erlernen. Ja.
Wir kommen zu einer historischen Sache. Robert Kledorfer sagt was Positives über die Europäische Zentralbank.
Ja, sie hat wieder mal die Zinsen erhöht und zwar kräftig um 0,75 Prozentpunkte.
Yeah,
und damit sind wir schon bei 2,0%. Da liegen die Leitzinsen. Eine weitere Zinsanhebung wird jetzt für Dezember erwartet. Da sind wir dann wahrscheinlich bei 2,5%. Und dann ist allerdings laut Experten im März wahrscheinlich schon wieder Schluss mit Lustig. Dann ist wahrscheinlich die letzte Zinsanhebung in diesem Zyklus und mehr als 3% werden wir insgesamt sicher nicht sehen. Und das nützt halt alles bei einer Inflation von 10% in der Eurozone und mehr als 10% sogar in Österreich sehr wenig. Und auch wenn nächstes Jahr die Inflation bei nur 6% stehen sollte, ist das, man hört es ja, 3%, bestenfalls 6%, noch immer ein großes Verlustgeschäft. Und hinzu kommt, die Sparbuchzinsen steigen nicht, bei Weitem nicht in diesem selben Ausmaß wie die Leitzinsen. Und vor allem gerade für täglich fälliges Geld, auf das man halt jeden Tag zugreifen kann, ist weiterhin, man höre und staune, nur zwischen 0,001 und maximal 0,7% drin.
Aber immerhin plus. Also es gab ja schon Zeiten, da haben manche Banken Minuszinsen.
Ja, zumindest für Geschäftskunden und in Deutschland auch für Privatkunden.
So ist es.
Ja. Bei Bindungen von einem Jahr sind es auch nur 0,01 bis bestenfalls 1,4%.
Dann sollten wir doch jetzt eines tun, nämlich Bankenaktien kaufen. Ne? Also eigentlich für Banken ist das eine gute Zeit.
Dazu kommen wir dann auch noch später. In den USA liegen die Leitzinsen jetzt schon bei 3,0 bis 3,25%, aber auch hier zeichnet sich ein baldiges Ende der Fahnenstange ab, denn schwächere Konjunkturdaten könnten darauf schließen lassen, dass die nächsten Zinsschritte der US-Notbank nicht mehr so hoch ausfallen könnten. Das führte jetzt bereits dazu, dass der Euro diese Woche wieder über die Parität zum US-Dollar stieg und auch zu vielen anderen Währungen ist er unter Druck geraten, weil eben der Zinsanhebungszyklus früher bzw. tiefer als erwartet enden könnte.
Oder man könnte umgekehrt sagen, unter Umständen finden es die Amerikaner gar nicht so schlecht, dass der Euro abgewertet wird, weil dadurch werden sie wieder auch ein Stück weit wettbewerbsfähiger.
Ja.
Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn alle immer laut tönen, wir wollen, dass unsere Währung stark ist. Man hört das immer gerne bei Sonntagsreden.
Zu stark soll sie natürlich auch nicht sein.
Genau.
Ja? Also das ist immer so eine Sache. Parität ist schon sehr, sehr mager, muss ich sagen.
Bleiben wir in den USA und kommen wir zu einem Thema, das du ansprechen möchtest, das mich überrascht hat. Ich kannte dich gar nicht so als Rap- und Hip-Hop-Experten, aber offensichtlich Kanye West hat es dir wirklich angetan.
Ja, Kanye West hat es mir eigentlich überhaupt nicht angetan. Ich habe auch nie die Kardashians gesehen. Ich schaue viel Reality-TV, wie du weißt, Rüdiger, aber das habe ich mir nicht reingezogen. Nein, ich sehe das eigentlich allein aus börsentechnischer Sicht. Und da interessiert es mich natürlich, denn der Künstler, der sich jetzt Yo oder Joe nennt, ja, er ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kreativ in seinen Namen und in seinen,
mein Gott, ja,
in seinen Ansichten vor allem, das ist kreativ dann untertrieben gesagt und jetzt hat er sich wirklich endgültig, glaube ich, verscherzt und er hat nämlich mehrmals und sehr häufig sich antisemitisch geäußert. Jedenfalls bei Adidas ist er unten durch. Adidas hat das Sponsoring von Kanye West eingestellt und auch die Marke, für die er steht im Konzern, nämlich Jeezy. Ich glaube, so spricht man das aus, hoffentlich.
Ja, wer es besser weiß, bitte ein Mail an Robert Kledorfer @kurier.at mit dem Motto, so spricht man es richtig aus, das lieber Printredakteur.
Ja, das werde ich allerdings in der E-Mail kaum wirklich dann ums...
In internationaler Lautschrift.
Ja, unbedingt, ja.
Da warte ich mir
was. So jung bin ich dann auch nicht, dass ich diese Marke jetzt umsetzen kann. Mir hat die überhaupt nichts gesagt. Jedenfalls hat er dies für beendet erklärt, der Konzern. West ist draußen und das kostet Adidas allerdings einiges, nämlich eine 250 Millionen Euro, weil die Marke ja eingestampft wird.
Au.
Das kostet extrem viel und das wird das Jahresergebnis ziemlich belasten. Genauere Zahlen gibt es dazu am 9. November. Schon bisher musste Adidas nämlich dreimal die Gewinnprognose revidieren, also die haben ein gewisses Problem. Besser geht es dem direkten Mitbewerber Puma, weil die haben diese Woche auch Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 17% auf 2,4 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis um 13% auf 258 Millionen. Und das ist damit das beste Quartal in der Geschichte des Konzerns. Die Aktie, hat das bisher allerdings kaum wirklich nach oben getrieben oder kaum geholfen. Das Minus ist bei 57% seit Jahresbeginn. Aber keine Sorge.
Ja, das ist optimistisch. es gibt eine Information, die ich über Puma habe, die ich jetzt mit den Hörern teilen möchte.
Ja, lass hören.
Adidas verliert Kanye West, aber Robert Kledorfer trägt Puma.
Ich trage Puma-Schuhe, richtig. Also
naja, dann bin ich
jetzt der richtige Mann. Aber
ja, alles geritzt.
Ich habe auch Adidas-Schuhe in meinem Kasten, also so ist es nicht. Heute sind es Puma. Allerdings, beiden Aktien geht es seit Jahresbeginn schlecht. Das ist wirklich völlig egal. Allerdings, die Mehrzahl der Analysten setzt auf Puma. Ja, da gibt es eine klare Kaufempfehlung im Durchschnitt, nämlich das Kursziel liegt 58% über dem aktuellen Kurs. Bei Adidas sind die Analysten eher verhalten. Die sind eher aufs Halten der Aktie. Und das Kursziel ist auch nur um ein Drittel höher als vom jetzigen Kurs.
Ach, nur 33%.
Ja, naja.
Auch an dieser Stelle, glaube ich, wir sollten mal eine Folge machen,
das
Kursziel und was es eigentlich bedeutet.
Ja, das muss man allerdings sagen, heuer ist das ein bisschen unfair.
Ja, deswegen macht es ja doppelt Spaß.
Ja, natürlich.
Gut, bleiben wir gleich in den USA. Da sind wir mittendrin in der Berichtssaison. Beginnen wir gleich mit einem Werbespruch. Coca-Cola is it. Nämlich mehr Umsatz, mehr Gewinn als erwartet. Die Erwartungen für das Gesamtjahr ebenfalls nach oben gesetzt. Und wie haben sie es gemacht? Ganz elegant, sie haben die Preise erhöht. Bis jetzt um 12% im Schnitt und sie können diese Preise auch am Markt durchsetzen. Die Markenstärke macht's aus.
Bei Edeka, glaube ich, geht's nicht so gut.
Wieso nicht? Ist Cola da ausgelistet worden und was ist passiert?
Ich glaube, bei Edeka gab's Troubles.
Gut, okay. Und die haben jetzt kein Cola mehr dort?
Mittlerweile hat man sich, glaube ich, wieder geeinigt. Aber es ist ungefähr wie mit Mars und dem Rewe-Konzern. Ja. Also man kann das dann auch ein bisschen einen Tick zu weit drehen.
Auch Kraft Heinz von Philadelphia bis Ketchup geht es blendend. Ebenfalls mehr Gewinn als erwartet. Aktie leicht rauf. Schauen wir zu den Automarken. General Motors ebenfalls ein sehr gutes Quartalsergebnis, gleich ein Viertel höher als erwartet. Beim Ausblick ist man in Detroit allerdings ein bisschen vorsichtiger und will das Ganzjahresergebnis trotz des guten dritten Quartals nicht anheben. Ebenfalls aus Detroit Ford, bei denen ein eher durchwachsenes Ergebnis, Lieferkettenprobleme haben dazu geführt, dass 40.000 bis 50.000 Autos weniger verkauft wurden, als man hätte verkaufen können. Ja, und höhere Einkaufspreise haben $1 Milliarde extra gekostet. Man hat aber auch ordentlich investiert oder in den Sand gesetzt, wie man sehen mag, nämlich beim autonomen Fahren. Da gibt es jetzt nämlich einen Strategiewechsel. Es wird noch lange dauern, bis man autonom fahrende Autos profitabel in die Massenproduktion bringt, sofort Finanzvorstand John Lawler. Stattdessen will man Assistenzsysteme verbessern. Die Firma für autonomes Fahren Argo AI, die Ford gemeinsam mit VW betrieben hat, wird zugesperrt. VW verliert dadurch 2,6 Milliarden und Ford 2,7 Milliarden Dollar bzw. Euro. Also schon einiges, was man da abschreiben muss.
Da sind wir schon mitten im Tech-Thema und alle haben gespannt auf Google geschaut. Geht's dem Branchenprimus gut? Geht's ja allen gut.
Ja, und leider geht's ihm schlecht.
Oje.
Oder zumindest schlechter als erwartet. Also schlecht ist vielleicht zu hart formuliert. Google hat seine Zahlen vorgelegt. Weniger Umsatz und weniger Gewinn als vorhergesagt. Grund weniger Werbung, weil schwächere Konjunktur. Deswegen ist die Google-Aktie aka Alphabet gleich mal um 6% runter. Ich bin als Aktionär mit dabei. Ebenso wie bei Microsoft. Zwar auf den ersten Blick gute Zahlen, mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber das Wachstum im Cloud-Bereich schwächt sich ab. Und das war ja die größte Wachstumsfantasie bei der Bewertung der Microsoft-Aktie. Da sieht man nach gutem KGV, am Beginn des Jahres war das noch bei 38, jetzt ist es bei 27. Und bevor es mit dem Cloud-Geschäft losging in den 2010ern, war das KGV von Microsoft bei 7 bis 8. Also da kann man mal sehen, wie wichtig Wachstum in der Bewertung ist bei Microsoft. Und wie gesagt, ich habe selber auch Microsoft-Aktien. Bei Texas Instruments leicht bessere Zahlen. Brutal geht es allerdings zu bei Meta, Facebook. Wir haben es eh schon in den letzten paar Folgen immer wieder so anorakelt. Es kamen jetzt also die Quartalsergebnisse tatsächlich raus und wie erwartet, Gewinn verfehlt, Umsatz verfehlt. Und die Story mit dem Metaverse glauben die Anleger, dem Mark Zuckerberg, auch nicht so richtig. 20% ging die Aktie jetzt runter im vorbörslichen Handel in Europa. Wird in den USA wahrscheinlich dann genauso sein. Im Einzelnen, was ist passiert? Der Umsatz ist im Jahresvergleich knapp gleich geblieben, ein bisschen runter. Aber bei 8% Inflation natürlich ist schon das kein Spaß. Der Gewinn pro Aktie ist um 35% runter, weil Meta die Facebook-Werbekohle lieber ins Metaverse steckt, als sie an Aktionäre auszuschütten, wie mich zum Beispiel. Aber das alles ist doch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass junge Leute Facebook kaum nutzen und Mark Zuckerberg sich lieber mit dem Metaverse auseinandergesetzt hat, als mit TikTok, dass Facebook das Wasser abgräbt. Die panischen Änderungen im Facebook-Algorithmus in der letzten Woche oder in den letzten Wochen zeigen, dass Facebook zu lange die Zeichen der Zeit verschlafen hat. Weniger Nutzer, weniger Umsatz, weniger Gewinn langfristig. Naja, schaut nicht gut aus.
An dieser Stelle wie immer unser kleiner Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informier dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben und über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
Tesla hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, mehr Gewinn und weniger Umsatz als erwartet, aber im Jahresvergleich zeigt sich noch immer starkes Wachstum. 3,3 Milliarden Gewinn ist mehr als das Doppelte als vor einem Jahr. Und ich erinnere eine Firma, bei der man vor 4-5 Jahren gesagt hat, die schreibt niemals Gewinn, das wird nie klappen, hat es 3,3 Milliarden Gewinn. Das ist schon recht anständig. Der Ausblick ist ein wenig verhaltener, es fehlt an Fahrzeugen, nämlich in dem Fall nicht an den Produktionsfahrzeugen, die sie herstellen, das klappt eigentlich ganz gut. Es fehlt an den Fahrzeugen, um die vielen Autos auszuliefern, weswegen sich die Auslieferungen jetzt verlangsamen. Sie bringen die Autos nicht aus ihrer Fabrik raus zu den Leuten. Das KGV liegt bei, Robert, jetzt bitte tapfer sein, 68.
Ja, das war aber schon mal Ärger, oder?
Ja, das war im März noch bei 146. Ja. Mhm. Und für mich ist es so irgendwie das Zeichen, dass Tesla Übergang ist von einer Wachstumsaktie zu einem Value-Stock.
Ja, da würde ich dir recht geben, ja.
Und wenn wir schon beim Thema Tesla sind, was kann da natürlich nicht fehlen? Unser Elon Musk Weekly. Die unendliche Geschichte könnte diese Woche zu Ende gehen. Elon Musk wird Twitter übernehmen und zwar am Freitag. Warum trotzdem von mir der Konjunktiv? Naja, wir haben bei der Geschichte schon ein bisschen was erlebt. Also schauen wir mal, ob es wirklich passiert. Normalerweise würde man sagen, das ist in Stein gemeißelt. Er muss es bis zum Freitag kaufen, weil wenn er es nicht macht, dann kommt es doch zu dem Gerichtsprozess, mit dem Twitter ja Elon Musk dazu zwingen will, gekauft zu werden. Dann müsste der total viele Dinge offenlegen, das will der eigentlich nicht. Aktuell liegt der Kurs von Twitter auch gerade mal 2,5% unter dem mittlerweile legendären $54,20, zu denen Musk ja Twitter kaufen möchte. Also das heißt, die Anleger gehen davon aus, dass das hinhaut, die Unsicherheit. Also zu 97,5% gehen sie davon aus und zu 2,5% nicht anscheinend, ja. Das nächste Modell von Tesla soll übrigens das Model Q werden. Es soll kleiner als das Model 3 werden. Elon Musk will davon mehr verkaufen als von allen anderen Teslas zusammen. Wann genau hat er nicht gesagt? Früher hat er gesagt, es wird 25.000 Euro kosten und autonomes Fahren beherrschen. Autonomes Fahren, bisschen schwierig, haben wir eh gerade vorher gehört bei Ford und Volkswagen. Und ob die Preise zu halten sind im Zeitalter der Inflation, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Und außerdem ist Elon Musk diese Woche noch einem anderen Entrepreneur beigesprungen, nämlich Daniel Ek, der Schwede, der ja Spotify gegründet hat, hat sich darüber beschwert, dass er gleich 30% der Abo-Gebühren am Smartphone an Apple als Provision abführen muss. Und Musk hat darauf geantwortet, standesgemäß auf Twitter, das ist aber ziemlich viel. Man muss dazu sagen, dass sich ja viele Unternehmen eine Überprüfung von Apple und auch Google wünschen, was die Provisionen bei den In-App-Käufen betrifft. Nach dem Stichwort, die haben ja quasi da ein Duopol und können die Drittfirmen entsprechend abzocken. Wenn das passieren sollte, dass da die US-Wettbewerbshüter eingreifen, bin ich schon sehr gespannt, was das auf Google- und Apple-Aktien für eine Auswirkung hat. Das ist sicher ganz, ganz gigantisch. Apropos Spotify, die haben Quartalszahlen vorgelegt. 456 Millionen monatliche User, das ist +20%. 195 Millionen Zahlen dafür, das sind +13%, also noch immer schönes Wachstum. Aber mehr Verlust pro Aktie als erwartet. 99 Cent statt 85 Cent Verlust oder anders gesagt 18% mehr als erwartet. Aktie um 13% runter. Seit dem Höchststand Frühjahr 21 hat Spotify immerhin über 76% verloren. Ich habe auch Spotify Aktien zum Glück nicht im Frühjahr 21 gekauft, dennoch ein überschaubarer Erfolg. Spannende Frage wird sein, wo liegt die Grenze des Wachstums bei Spotify? Also wie viel Prozent der Bevölkerung sind bereit, für Musikstreaming zu bezahlen. Und von dem, glaube ich, hängt es dann ab, ob das Geschäftsmodell aufgeht am Ende des Tages.
Mhm. Ich habe auch noch zwei interessante Quartalsergebnisse aus Europa, nämlich aus der Finanzbranche. Wie der Rüdiger hat es ja am Anfang des Podcasts ja schon angesprochen, nämlich die steigenden Zinsen könnten den Banken helfen.
Also ärgere dich nicht über Sparbuchzinsen mit deinen Kindern, sondern sag ihnen, wir kaufen die Bank.
Ja, man kann ja, sich
das
auch...
Das wär's doch eigentlich, oder?
Ja, man kann ja... Naja gut, dafür gibt's Aktien, ne?
Ja genau, kannst du kannst ja sagen, ja genau. Also ja, das ja. kannst du den Kindern dieses Jahr sagen, jetzt kaufen wir die Bank.
Jetzt kaufen wir die Bank, ja.
Das ist ja nett.
Kann ich Ihnen eine Aktie kaufen?
Ja.
Vielleicht. Mal schauen, wo sie gerade liegen oder welche Aktien. Ja, jedenfalls, die steigenden Zinsen und gute Geschäfte mit Firmenkunden haben der Deutschen Bank den höchsten Quartalsgewinn seit mehr als einem Jahrzehnt beschert. Unterm Strich erzielte das Institut einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Das sind um 475% mehr als im Vorjahreszeitraum. Jetzt muss man dazu sagen, denen ging es auch eine Zeit lang nicht so gut, deswegen ist es ein bisschen jetzt natürlich, ja 475%, muss man ein bisschen relativieren, aber trotzdem das beste Quartalsergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt, dabei bleibt's. Analysten hatten im Schnitt nur mit 835 Millionen Euro gerechnet. Die Aktie reagierte allerdings kaum. Analysten raten mehrheitlich zum Halten des Titels. Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 30% über dem aktuellen Kurs.
Spiegelt ein bisschen wieder immer die ewige Angst, wie es mit der Konjunktur weitergeht, Banken, Kreditausfälle und so weiter. Also auch wenn die Quartalsergebnisse gut sind, die Ausblicke sind halt immer bei Banken besonders schwierig.
Das stimmt, aber wir gehen von einem wirklich sehr niedrigen Niveau an Kreditausfällen aus und die Prognosen diesbezüglich sind bei den meisten Instituten gar nicht mal so schlecht.
Okay.
Ja, kommen wir noch zur italienischen UniCredit, das ist das Mutterhaus der Bank Austria. Auch die hat nämlich unerwartet geringe Kreditausfälle und profitierte ebenfalls von höheren Zinsen. Der Gewinn schoss im dritten Quartal um knapp 62% auf 1,7 Milliarden Euro nach oben. Und ja, positiv haben sich auch die Umbauten im Konzern ausgewirkt und auch hier war es das beste Quartal seit mindestens einem Jahrzehnt. Interessant in dem Zusammenhang, jede Zinsanhebung um einen Prozentpunkt bringt der UniCredit nach eigener Aussage etwa 1 Milliarde Euro an zusätzlichen Erträgen.
Ja, also, das ist eine
das
schöne
ist
Rechnung.
Schon heftig, ne?
Ja, nur man muss schon sagen, dass mit jedem Prozentpunkt an Zinsanhebungen auch die Kreditausfälle entsprechend steigen. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man es...
Aber ich glaube nicht im selben Verhältnis.
Na, ich bin gespannt. Also hätten wir 10% Zinsen, ob sie dann 10 Milliarden mehr machen, das
bezweifle ich. Ja, aber wir haben ja vorher besprochen, dass es ungefähr bei 3% enden wird. Also lassen wir die Kirche im Dorf. Der Kurs der UniCredit stieg nach Veröffentlichung um 3,3% und Analysten sind hier eher von der Aktie überzeugt als bei der Deutschen Bank.
Und ich habe selber UniCredit-Aktien. Ich muss sagen, so sehr ich mich über die 3,3% freue, so sehr muss ich sagen, dass Bankenaktien dieses Jahr bis jetzt noch nicht so der Burner waren.
Ja, es gibt ja auch dann spezifische Probleme, RBI zum Beispiel Russland oder Credit Suisse.
UniCredit auch Russland.
Credit Suisse hat ja überhaupt ganz
haben wir schon besprochen,
grobe Strukturprobleme. Also man muss dann schon aufpassen, welche Bankaktie man sich ins Depot legen könnte. Also ich habe ja schon zwei im Depot und deswegen kommt
ich habe nur eine, bist du ohne Kredit.
Ich habe Erste Group und RBI und dabei bleibt es jetzt auch, ja?
Zum Thema RBI kommt dann noch im Merchandising-Artikel später in der Sendung. Ich will nicht so viel verraten. Gut, Bitcoin hat so etwas wie ein aktuelles Comeback erlebt, zur Vorwoche um 6% rauf. Der Spaß könnte aber bald ein Ende haben, wenn die Fed wieder an der Zinsschraube dreht. Aber immerhin hat sich wieder schön über der 20.000er Marke stabilisiert. Guter Anstieg auch bei Ethereum mit 16% in einer Woche. Ich selber habe Bitcoin und Ether in homöopathischen Dosen in meinem Portfolio. Damit wollen wir zu einem anderen Thema kommen, nämlich zu einem Thema aus der Justiz. Wir wollen über den obersten Gerichtshof sprechen, der heute ein sehr interessantes Urteil gemacht hat. Das ist schon früher gemacht, aber heute ist es von der Tageszeitung die Presse dann auch veröffentlicht worden, nämlich es geht um Meindl European Land. Robert, für alle jüngeren Hörer, die erst dieses Jahr mit Anliegen Geld verloren haben, was war Meindl European Land und wie hat man vor ein paar Jahren im Zeitalter eigentlich einer guten Konjunktur auch Geld verlieren können?
Ja, das war eine Immobiliengesellschaft, gegründet von Julius Meindl V.
Auch bekannt als der Seitenscheitel.
Ja, in den 2000er Jahren. Da gab es noch zwei andere Gesellschaften und diese Immobiliengesellschaft, da war auch der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser involviert.
Stimmt. Habe ich jetzt fast vergessen.
Ja, das Ganze ist dann spektakulär gescheitert und Das Unternehmen musste dann abgewickelt werden und es sind sehr viele Anleger um ihr Geld umgefallen, weil nämlich die Aktie auch im Systemvertrieben groß an den Mann und an die Frau gebracht worden ist und das hat sich dann sehr nachteilig ausgewirkt.
Das ist total sicher, das ist wie ein Sparbuch, da müssen es nur, also das
machen. Ja, es war ja auch dann, wurde als mündelsicher beworben.
Ja, großartig, ja.
Und es kam hinzu, dass man ja hier nicht keine Streuung hatte. Man hat wirklich die Anleger in eine Lage versetzt, wo sie nur diese eine Aktie dann oft hatten und keine geringen Beträge. Sie waren teilweise sogar sechsstellig und das war wirklich sehr bitter.
Absolut. Und einen, den es da bitter erwischt hat, den hat es in der Art erwischt, dass er 62.466,19 € in diese Aktien investiert hat und immerhin 20.000 zurückbekommen hat. Aber die restlichen 42.000 waren perdu und dann hat er geklagt und gesagt, ich habe das bitte voll nicht gewusst, dass das eine Einzelaktie ist. Ich habe überhaupt nicht kapiert, um was es da geht. Ich dachte mir, das ist Immobilienbesitz, das ist total sicher. Es wurde mir so beworben, das passt. Und außerdem der Name Julius Meindl, da habe ich mir gedacht, das ist kein Problem.
Bürgt für Qualität, wie es seit vielen Jahrzehnten.
Genau, und ich bin ja immer der Typ, der sagt, man haftet selber für seine Entscheidungen und sehe es auch so. Aber in dem Fall konnte der offensichtlich klar machen, dass er getäuscht wurde. Und jetzt kommt's, Julius Meindl muss ihm persönlich das Geld zurückzahlen. Und das ist eher ungewöhnlich. Also nicht die Firma, weil die Firma zu klagen ist dann immer fad, wenn die Firma nicht mehr wirklich existiert, weil dann hast du halt einen Rechtstitel, den kannst du dann aufs Klo picken. Also was machst du mit dem? Nein, Julius Meindl selbst, der hoffentlich noch über diese 42.400 € plus Zinsen verfügen wird.
Ich glaube, die wird er verschmerzen können.
Ich weiß es nicht, ich nehme es mal an. Der muss ihm das jetzt zurückzahlen. Warum jetzt er persönlich? Und das ist ganz spannend, finde ich, bei diesem Urteil. Nämlich, weil er persönlich mit seinem Namen geworben hat dafür. Weil sein Name in dem Prospekt, in dem das beworben wurde damals, das Wertpapier oder die Aktie, extremst in den Mittelpunkt gestellt wurde und deswegen muss er jetzt persönlich haften. Und das Zweite ist auch, sie haben ein bisschen getrickst, sie haben damals eine sogenannte Ad-Hoc-Meldung gemacht, das sind so Meldungen, die man rausgeben muss, wenn sich bei einem Wertpapier rasch was ändert. Und sie haben eine Ad-Hoc-Meldung rausgeschickt, dass die Zertifikate überzeichnet werden, also um zu zeigen, bah, das ist super, da gibt es einen tollen Run drauf und das ist total fantastisch. Und in Wirklichkeit haben sie das selber gekauft. Und das ist auch nachher rausgekommen. Und Meindl, so hat das Gericht festgehalten, wusste von der Gefahr des Totalverlustes. Und es war ihm auch klar, dass die Broschüre schönfärberisch gestaltet sei. Und eben, es wurde massiv mit dem Familiennamen geworben. Und deswegen ist er als Vorstandsvorsitzender nicht nur in seiner Funktion, sondern auch persönlich betroffen. Und deswegen haftet er. Und ich halte es für ein interessantes Urteil. Und es wird spannend, wie viele andere sich an Julius Meindl jetzt schadlos halten werden. Weil ich nehme mal an, wenn einmal der OGH einmal so entschieden hat, werden auch untere Gerichte nicht zwingendermaßen was anderes entscheiden. Und wenn ihm so ist, weiß ich nicht, wie lange er noch diese 42.000 € auf der Seite hat.
Ja, die sind jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, aber wenn dann noch andere
folgen, das meine ich damit, genau.
Dann, und das ausjudizieren, man muss ja auch das Geld dazu haben oder eine Rechtsschutzversicherung.
Natürlich.
Das dazu sagen,
und auch ein Ehrgeiz und so weiter.
Ja, wenn ich jetzt zu Gericht gehe und sage, puh, streit mal drum, dann muss man das wirklich machen. Vielleicht hat es ja auch in vielen Fällen schon Vergleiche gegeben, ich weiß es nicht.
Bin gespannt, was da kommt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ja, apropos kommen, in Österreich, in Wien, kommt ein Börsegang endlich mal wieder. Der heimische Sicherheitskonzern Austria Card Holdings will an die Wiener Börse, nämlich im ersten Quartal des nächsten Jahres. Und weiters will das Unternehmen mit seiner bereits an der Athener Börse notierten griechischen Tochter Inform Lycos fusionieren. Und dieses fusionierte Unternehmen soll dann neben Athen auch in Wien gelistet sein.
Damit zu einer Hörermail, die mich persönlich sehr gefreut hat. Michael aus Wien hat uns Folgendes geschrieben.
Hallo liebes Team, vielen Dank für die perfekte Mischung aus fachlicher Kompetenz, Verständlichkeit, Lockerheit und einem wirklich guten Humor.
Das hast du wirklich selbst also geschrieben oder ist dir zugeschickt worden?
Das ist mir wirklich zugeschickt worden, ja. Es geht weiter. Es ist eine seltene Begabung, wenn jemand ein Experte auf seinem Gebiet ist und sein Wissen dann auch anderen wirklich gut vermitteln kann. Boah. Sie beide meistern das aber auf eine unglaublich sympathische und lockere Weise, sodass die Fachthemen gut verständlich und der Podcast als Ganzes wirklich gut gelungen ist.
Nein, jetzt aber wirklich, also deine Frau hat es geschrieben vielleicht?
Nein, das ist ein 47-jähriger IT-Techniker, eben aus Wien. Und er schreibt eben weiter, bisher waren Finanzen absolut kein Thema für ihn. Im Gegenteil, ich konnte mit dem Ganzen gar nichts anfangen. Aber im Winter hat er dann begonnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und hat dann einen ETF gekauft und eine einzelne Aktie, er hat leider nicht verraten, welche Aktie. Das müssen wir ihn noch fragen, das interessiert mich.
Rivian.
Hoffentlich nicht. Ja, und jedenfalls Conclusio, weil er uns so lobt und weil er uns so gern hat und wahrscheinlich auch diesen ETF und diese Aktie, das Ganze aussitzen möchte. Also er wartet auf meine Spur, ne? Das finde ich auch sehr nett und sehr gut. Daher würde er gerne das Angebot in Anspruch nehmen und ein Ich-sitze-das-alles-aus-Kissen in der Robert-Kledorff-Edition sehr gerne vorbestellen.
Also mal vielen lieben Dank für das Lob, das ist sehr, sehr nett. Und ich dachte wirklich, dass Robert das geschrieben hat oder jemand aus seiner Familie, aber er schwört, dass es Michael aus Wien war. Und wer im Februar eingestiegen ist, ja, der weiß, was Härte bedeutet. Also ich würde es positiv sehen, dich kann so bald nichts mehr schockieren, nach dem, was du jetzt erlebt hast. Ja. Und wir haben alle schon so Phasen erlebt, ja, muss man auch sagen. Es ist nicht die erste Phase, die ich erlebt habe, wo es so dahin geht. Also ich war dabei 2008, ich war dabei 2001. Also man hat schon ein bisschen was erlebt von der Welt. Und es wird mit der Zeit besser, weil man einfach lernt, mit Verlusten besser umzugehen und die Kirche auch bei Gewinnen dann im Dorf zu lassen. Danke für die Bestellung jedenfalls. Wir haben uns heute schon angeschaut, verschiedene Lieferanten aus Asien. Ich bin gespannt, ob die Lieferketten uns ebenso zusetzen wie der Firma Ford, wie wir heute gelernt haben. Aber es ist in Planung und wenn du auch eines willst, dann einfach eine Mail an ziemlichgutveranlagt@kurier.at, denn ab 5 Bestellungen werden wir anfangen, es zu produzieren. Und ich kann schon versprechen zum Pricing, es kostet weniger als eine Rivian-Aktie, ja, die ist aktuell ungefähr bei 30, 34. Und es kostet sicher weniger, als Robert mit Rivian verloren hat, ja, das kann ich auch versprechen. Ja. Aber verloren haben wir es ja nicht, denn wir verkaufen es ja nicht. Und Robert, was ist bei Rivian das Motto?
Aussitzen.
So ist es. Aussitzen. Das war's dann wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, uns bewertet oder noch besser abonniert. Ihr könnt den Podcast über kronehit.at und kurier.at hören, aber natürlich auch bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Amazon Music. Bis nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.